Ich gehe einfach mal davon aus, dass die meisten unter uns an Gott, den Schöpfer des Universums und allen Lebens glauben. Wir haben es jedenfalls vorhin in dem Lied auch gesungen. So, nehme ich mal an. Wir haben nicht einfach so dahin gesungen. Wir kennen zwar alle auch die wissenschaftlichen Theorien, die völlig unwissenschaftlich von einer zufälligen Verkettung günstiger Voraussetzungen sprechen, um die Existenz von Leben auf der Erde zu erklären und den biblischen Schöpfungsglauben im gleichen Atemzug als unwissenschaftlich abtun. Auch die Urknalltheorie ist immer noch eine Theorie, für deren Stichhaltigkeit man zwar Hinweise sucht und gefunden zu haben glaubt, aber auch sie beantwortet mindestens die Frage nach dem Dahinter oder davor nicht. Es wird bei all den Theorien auch einfach etwas postuliert. Zum Beispiel, im Anfang war der Wasserstoff. Und woher kam er bitte? Darauf gibt es keine Antwort. Dem kann ich entgegensetzen, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber wir sind hier, so denke ich, in der überwiegenden Mehrheit wirklich davon überzeugt, dass hinter all dem, was geworden ist, ein guter Schöpfer steht. Es geht im biblischen Schöpfungshymnus auch nicht eigentlich um das Wie, sondern um das Das. Deshalb müssen wir uns nicht in kleinliche Diskussionen verstricken lassen. Das Entscheidende ist die Frage, was oder wer ist der Ursprung? Unser Bild von Gott ist damit geprägt von der Auffassung, dass Gott allmächtig ist. Das ist nur logisch, denn wer aus dem Nichts eine solche Fülle an Planeten und ein solch vielgestaltiges Leben hervorbringen kann, der verdient das Attribut allmächtig zu Recht. Die Bibel bezeugt diesen allmächtigen Gott quer durch das Alte und Neue Testament. Wenn wir von der Existenz eines solchen Gottes überzeugt sind, dann müsste das doch auch unmittelbare Auswirkungen auf unser Leben, ganz konkret auf unser Gebetsleben haben. Sicher haben wir alle schon Gott ganz wichtige Herzensanliegen vorgebracht. Wir haben möglicherweise auf den Knien vor ihm gelegen und ihn inständig angefleht. Aber es geschah nichts. Es geschah jedenfalls nichts, was sich irgendwie wie eine Gebetserhörung angefühlt hätte. Wir wissen zumindest im Kopf, dass Gott uns hört. Aber sind wir auch in unseren Herzen zutiefst davon überzeugt, dass er auch handelt? Ich gehe noch weiter. Denken wir bis in die kleinste Phase unseres Seins, dass er überhaupt handeln kann? Oder geben wir nach kurzem oder nach unserem Dafürhalten auch längeren Gebet auf und versuchen doch wieder, wo das geht, unter vermehrter Kraftanstrengung selbst mit unseren Schwierigkeiten fertig zu werden. Dies ist eine durch und durch verständliche und menschliche Reaktion darauf, dass Gott immer wieder anscheinend schweigt und tatenlos bleibt. Ich denke, keinem von uns ist diese Erfahrung fremd. In der Folge schleicht sich dann unter Umständen der Zweifel ein, ob Gott überhaupt helfen kann. An welchen Gott glaube ich da eigentlich? Es ist eine Sache, daran zu glauben, dass Gott uns liebt und uns helfen möchte. Aber ist er überhaupt dazu fähig? Wir haben in Deutschland seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten das drängende Problem der Arbeitslosigkeit. Viel hat sich gebessert. Manches auch aufgrund einer sehr, ich nenne sie mal, stylischen Statistik. Und nicht alle sind mit den Arbeitsmarktreformen wirklich froh geworden. Nach wie vor gibt es unter Jugendlichen aus problematischen familiären Verhältnissen und oder mit Migrationshintergrund große Probleme. Und im Zuge der Flüchtlingskrise wird die Problematik nicht kleiner werden. Denn es kommen eben viele Menschen zu uns, die keine Ausbildung, oft auch keine Schulbildung haben. Ich bin im Beruf tagtäglich damit konfrontiert, wie schwer es manche junge Menschen haben, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Gerade dann, wenn sie auf wenig Unterstützung des Elternhauses bauen können und ihre Schulleistungen nicht unbedingt glänzend sind. Diese Problematik wird uns mit Blick auf die enorme Zuwanderung mit Sicherheit noch auf Jahre beschäftigen. Aber mich persönlich hat noch nie jemand darum gebeten, etwas an diesem bedrängenden Problem der Arbeitslosigkeit zu tun. Es wäre auch reine Zeitverschwendung, wenn mich jemand um die Lösung dieses nationalen und internationalen Problems bitten würde. Denn ich habe keinerlei Macht, eine Veränderung in der politischen und wirtschaftlichen Ausrichtung unseres Landes oder Europas herbeizuführen. Warum soll dann jemand um Hilfe gebeten werden, der sicher keine Macht hat, das Problem zu lösen? Wenn wir mit bedrückenden persönlichen Problemen fertig werden müssen und Gott um Hilfe bitten, tun wir dies dann in der felsenfesten Überzeugung, dass Gott überhaupt zur Hilfe fähig ist? Oder haben wir aus welchen Gründen auch immer in der Tiefe unseres Herzens Zweifel an seiner Allmacht? Wobei ich festhalten möchte, es gibt offenbar eine Reihe von Gründen, tatsächlich an dieser Allmacht Gottes zu zweifeln. Der Rationalismus, der sich quer durch das Denken der westlichen Welt zieht und alle möglichen Bereiche beeinflusst und prägt, lässt uns Menschen das, was wir nach der Bibel als unsichtbare Wirklichkeit bezeichnen können, als nicht existent ansehen. Theologen lehren uns spätestens seit Rudolf Bultmann, dass der allmächtige und wundertätige Gott ein Mythos ist. Und auch die Auferstehung, die der Kernpunkt unseres Glaubens ist. Paulus sagt, glauben wir nur in diesem Leben an die Auferstehung, dann sind wir die ärmlichsten Gestalten, sage ich mal in meinen eigenen Worten. Also die Auferstehung ist schon ein Kern. Und wenn das nicht geschehen ist, dann bleibt Jesus der gute Mensch, der vielleicht Sozialrevolutionär, ein Vorbild, dem man nacheifern kann, bestenfalls. Aber ich bin die Auferstehung und das Leben, das fordert heraus. Und wenn schon Theologen sagen, Jesus ist natürlich in einem Grab vermodert und nicht wirklich auferstanden, sondern er ist in die Verkündigung hinein auferstanden. Das heißt, er lebt nur dann weiter, wenn wir ihn verkündigen. Im Prinzip in unserem Kopf lebt er weiter, aber wahrhaftig auferstanden. Das zieht sich quer durch die Theologie. Weiter gehört es fast schon zum theologischen Standard zu sagen, Jesus war ein vorbildlicher Mensch, der sein Gottesbild vermitteln wollte. Aber Gottes Sohn, also bitteschön, Gottes Sohn war er nicht. Oder, wenn Gott überhaupt existiert, dann ist er bestenfalls der entfernte, unbewegte Gott, der irgendwann einmal das Leben in Gang gesetzt hat, wer weiß wie, aber jetzt sieht er zatenlos zu, weit entfernt von uns, wie sich dieses Schauspiel weiterentwickelt. Zu beten, das ist so Autosuggestion, ist eigentlich zwecklos. Und dann gibt es auch noch die eigene Erfahrung. Ich habe im Glauben etwas gebetet und es hat sich genau nichts getan. Anscheinend will oder kann Gott nicht helfen, falls es ihn gibt. Ich erlebe das im Moment gerade sehr, sehr hautnah im eigenen Bereich. Da ist eine Kollegin innerhalb von 3 Wochen, wie aus heiterem Himmel, gestorben. 61 Jahre, mitten aus dem Leben rausgerissen. Oder im Verwandtenkreis 2 Frauen, 52 Jahre alt, mit Krebs, die zumindest bei der einen nach menschlichem Ermessen es keine Hoffnung mehr gibt. Wir beten lange und es tut sich nichts. Es gibt eine ganze Reihe Gründe, die unser Gebetsleben dann lähmen können. Und diese Lähmung muss nicht einer oberflächlichen Glaubenshaltung entspringen, sondern wird tief im Herzen als sehr leidvoll empfunden. Ich möchte dies betonen. Ich spreche nicht von einem oberflächlichen Glaubensleben, in dem Gott nur am Rand eine Rolle spielt. Ich spreche nicht von einem Leben aus einer frommen Tradition. Ich spreche nicht von einer Religion. Es gibt auch Ausreden für ein kleingläubiges Gebetsleben. Ich kenne keine glaubwürdigen Vorbilder. Ich habe einfach zu wenig Zeit. Ich habe so viel anderes zu tun. Gott ist so groß, dass er sich um meine kleine Wenigkeit doch bestimmt gar nicht kümmern wird. Die erste Grundfrage, die ich mir also stellen muss, wenn ich keine Gebetserhörung erlebe, heißt, glaube ich im tiefsten meines Herzens überhaupt, dass Gott dazu fähig ist, dass er die Macht hat, irgendetwas an meiner Situation zu ändern. Ich möchte versuchen, an 3 Punkten deutlich zu machen, welcher Gott uns in der Bibel bezeugt wird. An erstens Gottes Macht über die Natur, Zweitens, Gottes Macht über die Umstände. Und drittens, Gottes Macht über Menschen. Gottes Macht über die Natur. Wir finden in der Bibel unzählige Geschichten, die Gottes Macht über die Natur bezeugen. Ich lasse jetzt die theologischen Einwände weg, dass es sich dabei um Mythen handelt, um Überlieferungen, die ein Wunschbild der Menschen in ein höheres Wesen hineinprojiziert haben. Wenn Gott als Schöpfer der Naturgesetze nicht auch Herr über sie ist, dann kann ich mir den ganzen Glauben sowieso abschminken. Ich nehme es nicht als Märchengeschichte, dass Gott Meere und Flüsse geteilt hat, dass er Nahrung vom Himmel fallen ließ und Brot und Fische vermehrte. Ich glaube, dass er Stürme stillte und Tote erweckte. Wir haben gerade das Beispiel Lazarus. Oder aus einem toten Felsen Wasser fließen ließ. Wir stehen an dieser Stelle schlicht vor einer Grundentscheidung. Wenn es Gott gibt und er der Schöpfer des Universums und allen Lebens ist, dann ist es doch nur logisch, dass er auch die Macht hat, für unser menschliches Verstehen absolut unglaubliche Wunder zu vollbringen. Glaube ich dies nicht, kann ich mir alles Beten wirklich sparen. Ein gelähmter, unfähiger, tatenloser Gott gibt keine Perspektive der Hoffnung. Und ein Glaube, der nur auf unser menschliches Tun verweist, ist schlichtweg armselig und ohne wirkliche Zukunft. Also, wir brauchen uns nur die Menschheitsgeschichte anzusehen. Und was wir aus einer Schöpfung, die nach biblischem Zeugnis sehr gut war, gemacht haben. Ist unser Tun die Hoffnung? Wohl kaum. Also schlagen wir in einer ruhigen Stunde mal die Bibel auf und lesen all die Stellen nach, die von Gottes Macht über die Natur erzählen. Und dann gehen wir in die verborgenste Kammer unseres Herzens und fragen uns, ob wir an genau diesen Gott glauben oder ob für uns die angeblichen Märchengeschichten halt dann doch Märchen bleiben. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott der Herr über die Natur und ihre Wirkungsgesetze ist und deshalb Dinge tun kann, die diesen Gesetzen widersprechen und die unser rationalistisches Denken sprengen. Ich sage euch ganz offen, ein Gott, der dazu nicht in der Lage wäre, der sich nur an das halten müsste, was wir Menschen mit unserem kleinen Hirn fassen können, der ist für mich kein Gott, sondern der ist dann wirklich die Projektion meines sehr, sehr begrenzten Verstandes. Zweitens, Gottes Macht über die Umstände. Auch hier hilft ein ausführlicher Blick in die Bibel. Schauen wir uns beispielsweise die Hauptdarsteller der Pfingstgeschichte an. Was war die Schar der Jünger selbst nach der Auferstehung für ein verschreckter Haufen? Sie lebten in der ständigen Bedrohung durch die römischen und jüdischen Machthaber. Sie hielten sich versteckt und hatten alles andere als missionarische Ambitionen. Die Umstände ihres Christseins waren wahrlich nicht ermutigend. Und sie waren 3 Jahre hautnah mit Jesus zusammen gewesen, hatten unglaubliche Dinge erlebt, auch Lazarus, viele Heilungen. Und dann geschah dieses Pfingstwunder. Und genau diese ängstlichen und verschreckten Typen stellten sich in aller Öffentlichkeit hin und verkünden die Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Messias. Viele Menschen kamen dadurch zum Glauben. Aber was sagten die rational Denkenden? Sie hatten ganz schnell Gründe für ein solches Auftreten. Schlichtweg, sie sind besoffen. Das ist alles. Also muss ich über das, was die da sagen, gar nicht nachdenken. Das begegnet uns heute auch manchmal. Aber die Geschichte geht ja noch weiter. Die Apostel wurden bedroht, verhaftet, gefoltert und sogar getötet. Jakobus, einer der Zebedäus-Söhne, wurde im Frühstadium der Jerusalemer Gemeinde von Herodes Agrippa hingerichtet. Alle diese Maßnahmen fruchteten aber nicht. Die Jünger schwiegen nicht. Wenn sie aus dem Gefängnis entlassen wurden, erzählten sie trotz Verbotes mit allem Freimut weiter von Jesus. Wir kennen sicherlich die Schilderung von der Inhaftierung des Petrus in Apostelgeschichte 12. Wir beschäftigen uns im Hauskreis gerade mit diesen Schilderungen in der Apostelgeschichte. Angekettet zwischen zwei Wachen schlief Petrus selbst in der Nacht vor der geplanten Verhandlung, die seine Hinrichtung zur Folge haben würde. Also in dieser Situation schlafen zu können, ist für mich der Hammer. Also wenn ich überlege, weswegen ich oft nicht schlafe, und hier ging es schlichtweg ums nackte Überleben. Die anderen Jünger trafen sich unterdessen bei Maria, der Mutter von Johannes Markus, und beteten für Petrus. Und dann wurde er auf wundersame Weise befreit und zog sich zurück, weil er jetzt daraus gelernt hat. Nee, er tat seinen Dienst weiter. Es ging volle Pulle weiter. Die Apostelgeschichte ist voller Schilderungen darüber, dass Gott der Herr über die Umstände des Lebens seiner Jünger ist. Hatten die Christen des ersten Jahrhunderts denn wirklich mehr Veranlassung als wir im 21. Jahrhundert daran zu glauben, dass Gott als Antwort auf Gebete durch wunderbares Eingreifen die Umstände verändern kann? Sie beteten und rechneten fest damit, dass Gott handelt. Und Gott belohnte immer wieder ihren sicher oft auch nicht vollkommenen Glauben, indem er ihnen nicht nur tröstende Visionen schenkte, sondern indem er tatsächlich Dinge handgreiflich zum Besseren wendete. Mir und dir gilt deshalb die Frage, glaube ich wirklich, dass Gott auch widrige Umstände des Lebens durch sein Eingreifen verändern kann? Dann kann ich anhaltend und treu dafür beten. Glaube ich nicht an die Macht Gottes in diesem Bereich? Tja, an welchen Gott glaube ich dann? Dritter Punkt, Gottes Macht über Menschen. Auch von Zeugnissen der Macht Gottes über die Herzen von Menschen ist die Bibel voll. Gott konnte den schüchternen Mose zum Leiter machen, das harte Herz des Pharao erweichen, den entmutigten Elia vom Aufgeben abhalten und den fanatischen Verfolger Saulus zu einem glühenden Apostel machen. Oder schauen wir uns die Veränderung des Petrus an, der aus Angst Jesus verriet. Mich rührt die Schilderung des Verrates in den Evangelien immer wieder an. Und ich bin heilfroh, dass ich nicht an der Stelle des Petrus damals stand. Und wenn ich dann auf verschiedene Szenen in meinem Leben schaue, dann könnte ich auch hinausgehen und bitterlich weinen. Petrus war nach der Kreuzigung ein gebrochener Mann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er durch eigene Kraftanstrengung hätte wieder auf die Beine kommen können. Aber Gottes Kraft, sein Heiliger Geist, veränderte ihn durch und durch. Wenn wir uns die Lebens- und oft auch Leidensgeschichten vieler Christen durch die Jahrhunderte hindurch ansehen, dann können wir in nahezu jeder Biografie feststellen, dass erst die massive Wirkung der Kraft Gottes Menschen zu außerordentlichen Zeugen des Glaubens machte. Ich jedenfalls kenne keine Glaubenszeugnisse der vergangenen 2000 Jahre, die nicht die Veränderung des eigenen Herzens durch die Macht Gottes als Bedingung für die Wirksamkeit nennt. Für mich bedeutet dies eine Herausforderung in zweierlei Hinsicht. Erstens, ich muss mich entscheiden, ob ich der Allmacht Gottes über Natur, Umstände und Menschen zustimme oder nicht. Und zweitens, stehe ich dann vor der Herausforderung, diese Wahrheit der Allmacht jetzt und heute auf meine Umgebung, meine Lebensumstände, meine Probleme, mein ganzes Leben zu übertragen. Dabei ist die Aussage der Bibel von Bedeutung, dass Gott sich nicht verändert hat. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn Gott schon früher fähig war, übernatürlich in das Leben einzugreifen, dann gibt es doch logischerweise keinen Grund anzunehmen, dass er das heute nicht mehr kann. Wir müssen uns dieser Grundfrage des Gottesbildes immer wieder stellen, denn es ist sinnlos zu beten, wenn ich nicht glaube, dass Gott mich erhören kann. Ob und wie im Einzelfall dann Erhörung geschieht, das muss ich Gott überlassen. Und da bleiben sicher immer wieder Fragen offen. Da bleibt eine Spannung in uns erhalten, die wir nicht auflösen können. Gott ist und bleibt in seinem Handeln souverän. Und ich sage das ganz persönlich von mir auch. Ich bin jetzt über 40 Jahre im Glauben, wenn ich so zurückblicke, dann war es ganz oft tatsächlich so, dass ich auch in Gemeinschaft mit anderen lang und anhaltend für etwas gebetet habe und es ist wirklich nichts geschehen. Und mancher sagt, ja, im Rückblick sehen wir manches. Nein, auch im Rückblick gibt es Dinge, wo ich nicht sehen kann, wo da der tiefe Sinn war. So, jetzt gibt es nur die Möglichkeit, diese Spannung aushalten oder sagen, ich lasse das alles sein mit dem Glauben. Das erleben wir immer wieder. Wir stehen da wirklich vor der Entscheidung. Was tun wir? Ich war vor einiger Zeit in einem Vortrag, bei dem ein Arzt davon erzählte, wie er immer wieder Gottes übernatürliches Eingreifen erlebt hat. Wie er Heilungen und Befreiungen sehen konnte, wo die ärztliche Kunst mit ihrem Latein schon lange am Ende war und nichts als Staunen und Dankbarkeit blieb. Auch er machte Mut dazu, nicht in einer kleingläubigen Gebetshaltung zu verharren, sondern darauf zu vertrauen, dass Gott nichts unmöglich ist. Er machte als gestandener, erfahrener Radiologe wirklich nicht den Eindruck von Weltfremdheit oder Schwarmgeist. Gottes Eingreifen als Antwort auf beharrliches Gebet ist Realität. Er selbst macht uns in seinem Wort immer wieder Mut dazu. Wir sollten uns dabei nicht wundern, dass bei ausbleibender Gebetserhörung sofort der Widersacher präsent ist und den Zweifel an Gottes Macht in die Herzen sät. Das hat er von Anfang an so gemacht. Sollte Gott etwa gesagt haben, heißt es schon in der Geschichte vom Sündenfall. Paulus setzt im Philipperbrief entgegen, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Das bleibt. Glaube ich diesem Gott? Auch über erlebtes Nicht-Erhören konkreter Bitten hinaus? Glaube ich ihm dennoch, bleibe ich dennoch stets an ihm, wie es in Psalm 73 heißt, 73, Vers 23 heißt, weil er für mich der Allmächtige ist? Lasse ich dies wirklich in mein Herz, dass Gott willens ist und dass es ihm möglich ist, in meiner Ehe, in meiner Familie, in meinem Beruf, in meinem Dienst Dinge auf eine Weise zu verändern, die mich dann nur staunen lässt? Glaube ich, dass Gott sich für meine Gebete interessiert, dass er hören möchte, was mich bewegt? Gott macht uns Mut dazu, mit allen Dingen vor seinen Thron zu kommen. Er sagt, komm in meine Gegenwart, rede mit mir, lass mich all deine Belange wissen. Du bist mir sehr wichtig, weil ich dein Vater bin. Ich kann dir helfen, weil alle Macht im Himmel und auf der Erde mir gehört. Und ich höre sehr genau hin. Es ist eine der wichtigsten Grundfragen unseres Glaubens, ob wir nicht nur mit dem Verstand, sondern auch, ich nenne es mal, mit dem Alltagsherzen fest daran glauben, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Wenn ich an dieser Stelle einen Mangel habe, wird es mir schwer, ein wirkliches und vertrauensvolles Gebetsleben zu führen. Die Wurzel des Zweifels wird in meinem Innersten bestimmend bleiben. Ich möchte noch einmal sagen, Zweifel gehört zu unserem Leben. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und es ist immer wieder neu, jeden Tag eine Herausforderung, sich darauf einzulassen. Ja, ganz bestimmt. Die Frage ist, ob ich die Wurzel des Zweifels ganz tief in mein Herz lasse, dass sie letztlich dieses Herz umkrallt und mein Denken und Beten bestimmt. Ich möchte deshalb jeden ermutigen, sich diese Frage ganz ehrlich, ganz persönlich in einer stillen Stunde zu stellen. Denn die Antwort darauf hat unmittelbare Auswirkungen auf unser Verhältnis zu Gott. Darf er der große und mächtige Gott sein? Oder muss er der kleine Gott bleiben, der sich nur im Raum meines kleinen Verstandes und meines engen Herzens zu bewegen hat? Wir stehen da alle und immer wieder neu vor einer Entscheidung. Gott mächtig oder machtlos? Ich möchte mit uns beten. Lieber himmlischer Vater, du kennst unsere Herzen. Du weißt, wie es darin aussieht. Du weißt, wo wir immer wieder an unsere Grenzen stoßen, auch an unsere Grenzen des Glaubens, wo wir vielleicht müde werden, auch im Beten, weil wir so gar nicht im Alltag erleben, dass du tatsächlich handelst. Und dennoch möchte ich an dir bleiben, ganz fest, weil du Worte des ewigen Lebens bist. Und weil ich in dir erkennen durfte, dass du Hoffnung und Zukunft gibst. Ich bitte dich um Gnade für uns alle, wenn wir an diesem Punkt sind, wo unser Beten irgendwo nicht mehr durchdringt, wo wir müde oder verzweifelt sind. Du hast alle Macht. Richte alle auf, die diese Not im Herzen haben. Schenk deine Gnade und deine Nähe jedem, der Wunden im Herz trägt, der zu dir schreit und auf Antwort wartet. Und ich bitte dich, dass du diese Antwort gibst, dass du neue Perspektive und Aufbruch schenkst und dass das ganz klar wird. Du bist der, der jeden von uns unendlich liebt und der jeden von uns ganz nah bei sich haben möchte. Amen.